Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur 96. Ausgabe des Fotopodcasts. Mein Name ist Rainer und heute haben wir den 1. März 2020 und was soll ich sagen, der Frühling beginnt langsam. Letzte Woche hatten wir noch einen Wintereinbruch, zumindest hier im Rhein-Main-Gebiet, da gab es nochmal Schneematsch. Aber mittlerweile scheint sich der Frühling langsam wieder durchzusetzen. Zumindest heute sieht es ein bisschen heller aus. Es ist relativ ruhig, was hoffentlich nicht nur am Coronavirus liegt. Na gut, das habt ihr alle mitbekommen, hat ja die Nachrichten der letzten Zeit dominiert. Und sogar im Fotobereich gab es Aussagen darüber, welche Firma wird es überleben. Gibt es einen Lieferengpass, was Equipment angeht? Naja, also so viel zum Thema Coronavirus. Ich habe da ein paar Fragen bekommen zu, muss ich jetzt das Equipment kaufen, weil es sonst leer verkauft wird? Nein, muss man nicht. Und alle Hysterie diesbezüglich ist auch hier fehl am Platz in diesem Kanal sowieso. Es gibt wohl Leute, die irgendwie eine Lust am Untergang haben. Das sieht man auch auf YouTube. Da gibt es einige, die Foto-Channels betreiben, die solche Fragen aufwerfen. Was passiert denn mit den Kameraherstellern? Wird es jemand erwischen? Wird jemand pleite gehen aufgrund des Ganzen? Naja, also dazu möchte ich mich nicht äußern. Da gab es früher schon Gerüchte, wird jemand pleite gehen, hat sich nicht bewahrheitet. Und so wird es auch diesmal passieren, vermute ich. Also insofern haken wir das Thema ab und kommen wir zu was Erfreulichem. Wer von euch, also ich habe einen kleinen Tipp, muss ich dazu sagen, wer von euch mit Webseiten arbeitet, immer kostenloses Bildmaterial braucht, da gibt es jetzt vom Smithsonian Institute in den USA circa knapp 3 Millionen Bilder, 2D- und 3D-Bilder, die gemeinfrei zu nutzen sind, sowohl für private wie auch kommerzielle Zwecke. Da ist kein Haken dahinter. Wer das Smithsonian Institute noch nicht kennt, das ist eine Stiftung, die von dem amerikanischen Staat ins Leben gerufen wurde auf Basis von einem Guthaben von einem reichen Menschen damals, den Herrn Smith, glaube ich, war das, wie der Name schon sagt. Und das Geld wurde verwendet, um praktisch Museen zu gründen und dieses Smithsonian Institute. Und wer zum Beispiel Lego kennt und bestimmte Dinge dort, Saturn-Raketen, die Rechte dafür, für das Design und so weiter, liegen beim Smithsonian. Und wenn man jetzt eine Lego-Figur rausbringen will oder eine Bausteinfigur, dann muss man von denen in der Regel die Rechte kaufen für solche echten Raketen und so weiter aus dem Apollo-Programm. Und da taucht dieses Logo ab und zu auf. Ich habe hier auch so eine Space Shuttle, die ist auch von Smithsonian lizenziert worden an Kobe, das war der Hersteller. Naja, und da gibt's also, wie gesagt, auf der Webseite knapp 3 Millionen 2D- und 3D-Bilder für alles nutzbar. Und die kann man also in seine Werke einbauen, ohne die üblichen Abmahn-Idioten fürchten zu müssen, die im Internet unterwegs sind. Ich habe das in den Shownotes verlinkt und auch auf meiner Facebook-Seite den Link angegeben. Geht mal drauf, lohnt sich auf jeden Fall, spart einem eine Menge Arbeit. So, dann kommen wir schon zu dem Thema, was mich heute umtreibt, nämlich Neuentwicklung von Kameras. Zum einen die Canon EOS R5 und die von Fuji angekündigte X-T4. Canon plant derzeit eine R5 zu entwickeln. Die wird wie typisch die EOS R-Modelle auch sein vom Äußeren. Der Sensor wird ungefähr 40 Millionen Pixel haben, also 40 Megapixel oder mehr, weiß man noch nicht. Was aber die Kamera haben wird, wird ein 8K-Videomodus sein. Ob das jetzt ein echter 8K-Videomodus ist, weiß ich nicht. Vielleicht geht es auch per Oversampling, aber 8K ist natürlich eine Ansage in diesem Segment. Liefert niemand. Maximal derzeit sind 6K, das macht die Panasonic Lumix-Modelle einige und natürlich von Blackmagic Filmkameras, die in dem ähnlichen Preisbereich von 2.500 bis 3.000 Euro liegen, ohne Optik. Allerdings, das Canon jetzt in diesen Videomodus stark investiert in diesem Systemkameramarkt, ist doch erstaunlich, weil Canon auch professionelle Camcorder verkauft, die in diesem Segment sind und die durchaus auch akzeptiert sind im Markt. Und wenn man was gesehen hat in der Vergangenheit, ist, dass die Anwender dann von diesen Spezialkameras oder Camcordern weggehen, mehr zu Systemkameras, weil man da einfach leichter und flexibler unterwegs ist und die Bildqualität nachher entsprechend ähnlich ist, zumindest nicht unterscheidbar. Ich habe mir in der Vergangenheit mal die Vorgaben angeguckt, die zum Beispiel das Fernsehen hat für das Einreichen von Bildmaterial. Da reicht heute eine gute Systemkamera von den Features her, von der Farbunterabtastung und so weiter, locker aus, um Filme zu produzieren, die man dann im Fernsehen zeigen könnte. Muss ein paar Randbedingungen einhalten, aber trotzdem würde das gehen. Mit so einer Kamera 8K ist man schon fast im Kinomodus unterwegs. Und da sind natürlich Sachen möglich, die vorher nicht möglich waren. Ob das Croppen angeht, zum Beispiel, dass ich wirklich aus einem Bild dann mehrere Ausschnitte nehmen kann, das erspart natürlich Zeit. Ja, überlegt mal, ich filme eine Szene, eine totale von zwei Leuten und kann dann jeweils ein Close-up machen auf die Gesichter, rausschneiden und zwischen reinschneiden. Das sieht dann aus, als hätte ich irgendwie drei Kameras im Einsatz, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Und das geht alles dann mit einer Kamera, mit einem Equipment, wenn man das vernünftig macht. Das sind so Dinge, die sind natürlich toll. Das ist jetzt nicht super professionell, die Profis nehmen weiterhin mehrere Kameras, um draufzuhalten, aber für jetzt Leute, die nicht so viel Geld haben, eine Kamera wollen und solche Sachen realisieren wollen, zum Beispiel für Interviews, ist das eine tolle Sache. Also Canon geht hier den richtigen Weg aus meiner Sicht. Ist natürlich die Frage, was kostet die Kamera? Die wird ein bisschen teurer sein, nehme ich an. Was sie auf jeden Fall hat, was ein Novum ist für Canon, das ist ein Bildstabilisator eingebaut. Das ist schon mal eine tolle Sache. Da hat Canon jetzt endlich mal richtig entschieden und hat solche Technologien, die eigentlich fast jeder, bis auf Sony teilweise, noch bei den APS-C-Modellen in den Kameras verbaut, endlich mal auch in die High-End-Serie eingebaut. Also jedes Objektiv wäre stabilisiert nutzbar und das wird wiederum viele auch bewegen, zu einem höheren Modell umzusteigen. Man muss natürlich irgendwie das Bedürfnis der Anwender anfüttern und das macht Canon hier sehr gut. Wahrscheinlich eine sehr gute Kamera und die genauen Features werden wir sehen, wenn es soweit ist. Kommen wir zur Fuji X-T4. Die X-T4, Nachfolger der X-T3, Nachfolgerin muss man sagen, neue Kamera, aber gleicher Sensor, 26 Megapixel APS-C, Trans-X-Sensor, bekannt guter Sensor, das heißt die Bildqualität wird auf dem bekannt guten und sehr guten Niveau sein, ähnlich auch die Videodaten, die rauskommen, das kann Fuji, da gibt's nichts zu diskutieren. Was natürlich auch fast identisch ist, ist das Äußere, wie immer. Fuji setzt auf Retro. Das Gehäuse ist ein bisschen größer und andere Batterie ist drin, also höhere Batterielaufzeit etc. etc. Auch das Display hat sich ein bisschen verändert, da komme ich gleich zu. Also insgesamt aber gleiches Design. Wer das Fuji-Design, die Bedienung mag, wird sich damit auch zurechtfinden. Aber was hat sich eigentlich denn wirklich verbessert? Und da muss ich sagen, es gibt endlich, ähnlich wie bei der Canon EOS R5, die kommen soll, einen integrierten Bildstabilisator. Das heißt, jeder, der bisher ein Stabi vermisst hat, der ist hier richtig. Das ist natürlich ein super Argument, ein guter Kaufgrund, weil man kann dann andere adaptierte Objektive nehmen, hat immer eine Stabilisierung. Ihr wisst ja, dass Fuji keine Sigma-Objektive derzeit hat, weil die Protokolle nicht offenlegen, die Schnittstellen, um ihre eigenen Optiken zu verkaufen, was ich sehr schade finde. Es gibt zwar Dritthersteller-Optiken, aber die sind alle über Reverse Engineering dahin entwickelt worden, meistens mit manuellen Einstellungen, das heißt, so richtig automatisch geht da nichts, was die Kamera bei eigenen Objektiven anbietet. Na gut. Also da ist ein bisschen mau momentan, war ein Grund, warum ich keinen Fuji gekauft habe, weil es eben nicht so viele Objektive gibt. Kommen wir erstmal zu Features, die ich positiv finde. Das ist, dass das Display nun ausklappbar ist und drehbar ist, wie bei anderen, bei Canon-Modellen zum Beispiel, bei der M50, wie ich hatte, und nicht einfach nur auf der gleichen Display-Ebene klappbar nach oben und unten. Das ist für Filmemacher natürlich ideal. Man kann das praktisch zu sich drehen auf dem Stativ und kann sich sehen, wenn man sich filmt und auch für Selfies, wobei ich nicht glaube, dass jemand eine X-T4 kauft, um Selfies zu machen. Aber das geht da, also das ist schon mal sehr positiv. Und auch das Display hat sich von der Auflösung verbessert. Was negativ ist, es gibt keinen Ausgang für den Kopfhörer. Das heißt, wenn ich bei der Videoaufnahme den Ton kontrollieren will, habe ich keinen Klinkeneingang für meinen Kopfhörer. Es gibt eine Möglichkeit über USB-C und Adapter das zu machen, Aber da habe ich wieder einen Adapter dran. Ich verstehe Fuji nicht, warum man nicht hier diese kleine Klinke spendiert hat, zumal das Gehäuse einen Ticken größer geworden ist. Das hätte man auch noch unterbringen können. Die Video-Features ansonsten, die 4K-Video-Features sind gleich geblieben. Ich mache aber Full HD mit bis, also 1080p mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde. Das ist natürlich der Hammer. Das heißt, eine Kamera wirklich für Filmer, die hier rausgekommen ist, bis auf diesen blöden Kopfhörerausgang, den man sich gespart hat. Und da frage ich mich, warum, ja? Da hätte man nur die Anwender mal fragen müssen oder die Leute, die Videos drehen, die hätten gesagt, na, mach das auf jeden Fall. Ich will hier nicht mit dem blöden USB-C-Adapter rumbauen. Ich weiß auch nicht, wie es hier ist, da muss man mal sehen. In der Regel haben moderne Kameras die Möglichkeit, dass ich über USB-C die Kamera permanent am Strom halten kann, wenn ich länger filmen will. Wenn ich da die Stromquelle angeschlossen habe über Netzteil, kann ich natürlich darüber dann nicht gleichzeitig einen Kopfhörer anschließen, um das Signal zu monitoren. Das heißt, das sind echte Nachteile und das verstehe ich nicht, warum Fuji das gemacht hat. Das ist ein bisschen unglücklich, ja. Also vielleicht bei der X-T5 besinnt man sich dann einen besseren, aber das finde ich nicht sehr gut. Ansonsten hat Fuji in allen Bereichen ein bisschen nachgelegt, die ist überall ein bisschen besser geworden als die X-T3, mehr Bilder pro Sekunde, Akkukapazität ist deutlich besser, die Displayauflösung ist deutlich höher. Es gibt also überall so leichte Improvements und das war auch nötig. Die Kamera soll 1800 Euro kosten ohne Optik, ist natürlich ein stolzer Preis, aber angesichts der Features eigentlich gar nicht so viel. Ärgerlich für Leute, die gerade eine X-T3 gekauft haben, weil hier durch den Bildstabilisator, das ist natürlich eine tolle Sache, ja. Muss man halt so sehen. Aber man kann ja warten, Fuji hat ja ab und zu wieder Sonderangebote, irgendwelche Cashback-Sachen kommen ja da öfters vor, dann kann man dann zuschlagen. Also der Bildstabilisator ist wirklich ein gutes Argument, ja, hätte ich bei meiner APS-C-Kamera auch gern, bei der Sony 6.4 habe ich nicht. Ich warte, bis die 6.6 billiger wird und schlage dann zu, aber das ist natürlich die X-T4 ein super Angebot in dem Markt. Ich denke mal, derzeit eine der besten APS-C-Kameras von den Features her, die es gibt. Und wie gesagt, die Bildqualität wird Fuji-like sein, nämlich sehr gut. Die eingebauten Modi, die verschiedenen Filmsimulationen interessieren mich persönlich eigentlich gar nicht, weil ich lieber das Original habe und nachher zu Hause gemütlich das nachbearbeite, ohne mich auf das Ergebnis zu verlassen, was mir die Kamera liefert. Ich habe irgendwo gelesen, dass die RAW-Verarbeitung in der Kamera besser ist als die, die man mitliefert per Software. Das fände ich natürlich schade, aber es wird nicht lange dauern, bis die üblichen RAW-Converter auch die Fuji-Daten lesen können von der X-T4, dass man auch da nachziehen kann. Ja, so viel zur X-T4. Viel gibt es nicht zu sagen. Es gibt jede Menge Videos darüber schon, obwohl die genauen Features noch gar nicht so richtig getestet und raus sind. Und Fuji ist Meister der Firmware-Updates, darf man nicht vergessen. Das heißt, wenn es da Bugs gibt oder Neuerungen, wird Fuji das auch nachvollziehen. Die ersten Tests gibt von dpreview.com schon, glaube ich, ein Video mit einem Vorserienmodell. Und das funktioniert alles eigentlich schon recht gut. Es gibt auch Bildmaterial, das schon draußen sind. Aber wie gesagt, nicht final. Aber es ist eine tolle Kamera. Wer eine hochwertige Kamera zum Einstieg in dieses Segment sucht und gleich richtig investieren will, der kann ruhig die Fuji nehmen. Wenn ich heute nochmal bei Null anfangen würde, wer weiß, was ich tun würde. Vielleicht würde ich auch da investieren. So, das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Hoffentlich ist dann die Welt ein bisschen ruhiger geworden. Der Coronavirus ist ein bisschen abgeklungen und es ist alles ein bisschen normaler. Ich wünsche euch eine tolle Woche, tolle 2 Wochen besser gesagt. Macht was Sinnvolles mit der Zeit, geht raus. Jetzt hoffentlich, das Wetter wird besser. Die Temperaturen sind ja schon ein bisschen höher geworden. Und geht den Idioten aus dem Weg, jetzt mehr denn je. Also ja, meine Anmerkung, die ich jedes Mal mache. Ich wünsche, dass euch alles gelingt, was ihr euch vorgenommen habt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Und bis dann.